Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Stefan Kolderhoff, guten Tag. Über die föderal getragene Kulturstiftung der Länder berichten wir häufig, wenn diese Bund-Länder-Organisation wieder einmal finanziell dabei geholfen hat, ein wichtiges Kulturgut vor dem Verkauf in private Hände oder ins Ausland zu bewahren. Museen können dann die Stiftung nämlich um Geld für einen Ankauf bitten. Das ist aber nicht die einzige Aufgabe der KDL. Heute hat Generalsekretär Markus Hilgert ein Projekt vorgestellt, das einen nicht ganz kurzen Namen hat. Neues Sammeln, Initiative zur interkulturellen Diversifizierung von Museumssammlungen in Deutschland. Ziel ist es, Strategien zu entwickeln, mit denen die Museen ihre Sammlungen im Hinblick auf Fragestellungen zu einer postmigrantischen Gesellschaft erweitern können. Auch nicht viel einfacher. Welche Idee, welche Erkenntnis dahinter steckt, das habe ich deshalb Markus Hilgert gefragt.
Die Kulturstiftung der Länder ist ja gegründet worden, um Kunst und Kultur mit gesamtstaatlicher oder gesamtgesellschaftlicher Bedeutung zu fördern. Und wir haben uns in den letzten Jahren immer öfter gefragt, ob das, was wir fördern, tatsächlich auch die gesamte Gesellschaft abbildet in ihrer Vielfalt und wo es Punkte gibt, wo wir möglicherweise ansetzen können. Und da wir Erwerbungsförderung betreiben im Schwerpunkt, haben wir uns gefragt, ob wir nicht gerade dort auch ansetzen können, also bei den Sammlungen der Museen, die ja vielleicht die gesellschaftliche Vielfalt in ihrer Bandbreite nicht immer abbilden. Und deswegen wollten wir hier einen Akzent setzen, einfach um die Breite der Sammlungspolitiken zu vergrößern.
Es geht also nicht darum, in die Museen reinzugehen, zu gucken, was steht denn da in den Vitrinen, auf den Podesten, was ist noch im Depot und was müsste sich da ändern, sondern es können Anträge gestellt werden für Neuankäufe.
Es können Anträge gestellt werden, nicht für Neuankäufe im ersten Schritt, sondern dafür entsprechende Konzepte für eine neue oder veränderte Sammlungsstrategie zu entwerfen. Uns geht es ja nicht darum, in die Museen hineinzuschauen oder den Museen etwas vorzuschreiben, sondern wir wollen denjenigen Museen, die sagen, wir wollen etwas verändern, wir merken, wir sind auf bestimmten Augen blind, wir haben blinde Flecken, denen wollen wir helfen, eine entsprechende neue Sammlungsstrategie im Hinblick auf die Diversifizierung des Sammlungsbestandes zu erstellen. Und dafür stellen wir Geld bereit. Aber es ist ein freiwilliges Angebot an die Häuser, die sich auf den Weg machen wollen.
Europa ist nicht mehr das Zentrum des Universums, war es auch nie. Ist dafür in den Häusern ein Bewusstsein vorhanden?
Ja, das ist es durchaus. Ich glaube, das kann man genau so sagen. Und ich glaube, die Schwierigkeit besteht jetzt vor allen Dingen darin, zu überlegen, wie man diese Vielfalt, wie man die Welt klug und auch nachhaltig in die Häuser integriert und wie man das tun kann, auch im Rahmen begrenzter finanzieller Möglichkeiten in öffentlichen Einrichtungen, wo man den Akzent setzt, ob man den beispielsweise in Afrika setzt, in Lateinamerika oder, und darum geht es ja bei unserer Initiative, in Deutschland, aber in Deutschland eben bei den Positionen, die vielleicht in der Vergangenheit nicht so stark vertreten worden sind, also migrantische, postmigrantische Positionen im Anschluss an den Zweiten Weltkrieg.
Solche Initiativen hat es im Einzelnen schon gegeben. Nanette Snoop hier in Köln im Rautenstrauch-Jost-Museum zum Beispiel. Und da gab es die Erkenntnis, das Wichtige ist abgeben, loslassen, andere Menschen aus anderen Gesellschaften mit anderer Herkunft mit einbeziehen. Wird dafür Platz sein? Wird es Schulungen oder so etwas geben?
Ja. Ganz genau darum geht es tatsächlich. Also es geht darum, die Vielfalt in das Museum zu holen. Und letztlich ist die Sammlung ja nur ein Ankerpunkt für ein solches Unternehmen. Wir wollen die Museen dazu ermutigen, tatsächlich mit Menschen mit internationalem Hintergrund, aber auch Menschen aus Herkunftsgesellschaften beispielsweise einzubeziehen, damit eben diese vielfältigen Positionen in einem Museum als lebendigem gesellschaftlichem Ort auch vertreten sind. Wir tun das deswegen über die Sammlung, weil das unser Kerngeschäft ist. Aber wir wissen auch, dass die Sammlungen natürlich ganz entscheidend sind für das, was das Museum leisten kann. Denn aus dem Sammlungsbestand, aus der Tiefe der Sammlungsbestände kommen die Inhalte und auch der Outreach der Museen, wenn Sie wollen.
Lassen Sie uns, Herr Hilgert, über Geld sprechen. Was steht zur Verfügung und ist das ein erster Aufschlag mit einem irgendwie absehbaren Ende oder ist es mal erst ein Projekt, für das kein Ende definiert ist?
Wir haben uns vorgenommen, das zunächst als Pilotprojekt durchzuführen mit einem ganz bescheidenen Betrag. Das sind nicht ganz 60.000 Euro. Wir wollen am Beginn 3 Institutionen fördern, die sich in diesem Bereich verstärken wollen, die sich auf den Weg machen wollen. Und wir wollen schauen, ob das funktioniert. Wir wollen schauen, ob dieser Ansatz, den wir da wählen, ob der richtig ist, ob der am richtigen Punkt ansetzt. Zugleich weiß ich, dass die Ländergemeinschaft, die die Kulturstiftung der Länder finanziert, ein großes Interesse an diesem Thema hat. Und als wir das im Stiftungsrat vorgestellt haben, war tatsächlich auch einhellig die Meinung, dass das ein gutes Projekt ist. Und ich hoffe, dass wenn wir jetzt Erfolg haben mit diesem Pilotprojekt, dass wir das dann auch fortsetzen können, vielleicht auch besser ausgestattet, sodass mehr Museen in den Genuss dieser Förderung kommen können.
Markus Hilgert war das, der Generalsekretär der Kulturstiftung der Länder. Ein Meeting of Cultures, ein Zusammentreffen von Kulturformen ganz anderer Art, gab es Mitte des 19. Jahrhunderts. Da kamen nämlich mit dem Abstand nur weniger Jahrzehnte 2 neue Kulturtechniken auf, die viel verband, die aber auch in mancherlei Hinsicht in Konkurrenz standen. Schließlich ging es sowohl dem revolutionären Impressionismus in der Malerei als auch der Fotografie darum, möglichst ehrlich einen Eindruck, einen Moment festzuhalten. Konkurrenz und Abgrenzung waren die Folge. Das Museum Barberini in Potsdam, das eine der in Deutschland größten Impressionistensammlungen zeigt, macht nun den Kampf um Anerkennung auf der einen und gegen den Bedeutungsverlust auf der anderen Seite zum Thema einer Ausstellung. Es zeigt, dass diese Konkurrenz für beide Seiten durchaus produktiv sein konnte. Carsten Probst hat sich eine neue Kunst, Fotografie und Malerei im Impressionismus angesehen.
Epische Debatten rankten sich um die Fotografie als neues Bildmedium des 19. Jahrhunderts. Ist sie nun ein subjektives oder ein objektives Abbild der Wirklichkeit? Ist sie Kunst oder nicht Kunst? Ist sie zufallsgesteuert oder im Gegenteil Wirklichkeit pur? In jedem Fall ist sie spektakulär, wie in dieser Ausstellung auch die rund 150 großartigen historischen Aufnahmen, die in einem Zeitraum von knapp 70 Jahren zwischen 1850 und dem Beginn des Ersten Weltkriegs entstanden sind. Eigentlich hätten die KünstlerInnen sie begeistert begrüßen müssen. Schließlich bezeichneten sich ja viele Künstler in Europa um 1850 als Realisten, wie auch die französischen Impressionisten um Monet und Renoir. Aber so Kurator Ulrich Pohlmann:
Die meisten Zeitgenossen haben die Fotografie im 19. Jahrhundert nicht als Kunst angesehen, weil man der Fotografie vorgeworfen hat, eher mechanisch, ja, Wirklichkeit abzubilden und keine eigenen Ideen, nicht erfinderisch mit der Wirklichkeit umzugehen.
In der Landschaftsfotografie suchen sie dieselben Orte auf wie die Freilichtmaler, zum Beispiel die sehenswerte Steilküste bei Etretat in der Normandie, die Claude Monet in mehreren Gemälden einst verewigt hatte. Arthur d'Acunha oder Louis Davanne bemühten sich durch Lichtinszenierung um eine ähnlich auratische Wirkung des Motivs in der Fotografie. Gustave Le Gray, einer der führenden Landschaftsfotografen der Zeit, montierte für seine Seestücke in den 1850er Jahren verschiedene Negative, um eine malerische Ausleuchtung zu erhalten, da Himmel und Meer damals noch nicht mit gleicher Belichtung auf eine Fotografie gebracht werden konnten. Und auch sonst wirkt die Geschichte der Fotografie hier wie eine der optischen Tricks und listigen technischen Verfahren, um sich der Malerei anzugleichen. Vergeblich, wie der Münchner Kunsthistoriker Matthias Krüger auf der Homepage des Museums konstatiert.
Fotografie faszinierte vor allem wegen der Präzision und der Detailgenauigkeit, und zwar in einem solchen Maße, dass Laien gern zur Lupe griffen und dann guckten, ob sie also unter der Lupe ein noch mehr an Informationen aus den Bildern rausziehen. Was die impressionistische Malerei betrifft, gibt es genau eine gegenteilige Reaktion. Man müsste also zurücktreten, um überhaupt irgendetwas zu erkennen.
Die Piktorialisten versuchten, durch den Gummidruck fotografierte Bilder unschärfer, die Konturen weicher wirken zu lassen. Heinrich Kühn schafft damit in seinen teils schon kolorierten Aufnahmen um 1900 verblüffende Sfumato-Effekte, die mit Blick auf die Malerei Gerhard Richters heute noch mal ganz anders wirken können als damals. Hinzu kamen populäre Neuerfindungen wie die Stereoskopie oder die Autochrome. Die Fotografien in dieser Ausstellung sind den Gemälden der Impressionistensammlung von Hasso Plattner im Museum Barberini, von wenigen Ausnahmen abgesehen, nicht direkt gegenübergestellt, sondern in einem eigenen Gebäudeflügel zu sehen. Dennoch scheinen sie eingebettet in eine große gemeinsame, einheitliche Fortschrittserzählung der modernen Kunst, von der am Ende beide, Malerei und Fotografie, profitierten. Allerdings steckte die bildende Kunst wie das gesamte Verhältnis zum Bild und zur Wirklichkeit im 19. Jahrhundert in einer tiefen Sinnkrise. Auch die Fotografie versteht sich als Reaktion auf diese Krise des Bildes, dass manche Fotografinnen jener Zeit alles daran setzten, um selbst noch einmal mit ihren neuen technischen Möglichkeiten als traditionelle Künstler oder Maler wahrgenommen zu werden, ist insofern zwar ein zeitgenössisch auffallender, aber für den Siegeszug der Fotografie eher doch nur ein Teilaspekt.
Fotografie und Impressionismus im Museum Barberini in Potsdam. Carsten Probst war das. Weil ja gerade auch Olympische Spiele stattfinden, auch hier wenigstens einmal die Floskel: Es geht auf die Zielgerade. Bei den Berliner Filmfestspielen, der Berlinale nämlich. Morgen Abend gibt es die Auszeichnungen, die Bären. Isabelle Huppert kann ihren Ehrenbären übrigens nicht persönlich entgegennehmen. Sie wurde positiv getestet. Im Wettbewerb aber nur noch wenig Gelegenheit für unsere Kritikerinnen vor Ort, von morgens bis abends von hoffentlich gut gepolsterten Kinosesseln aus auf Leinwände zu blicken. Einer von ihnen ist Rüdiger Suchsland und ihn habe ich gefragt, was er denn aktuell gesehen hat.
Es gibt einen Film aus Spanien, genau gesagt aus Katalonien, der mir gut gefallen hat. Der heißt Alcaraz, stammt von einer sehr jungen Regisseurin, Carla Simón. Die hat bisher nur einen Film gemacht, ihr zweiter jetzt, und erweist sich einfach als eine Frau, die extrem gut menschliche Verhältnisse inszenieren kann, insbesondere auch Kinderdarsteller inszenieren kann. Und sie erzählt hier die Geschichte einer Familie, die auf dem Land lebt, in einer Pfirsichplantage. Es geht um die Ernte, weil sich natürlich auch die Moderne auch in Katalonien auf dem Land durchsetzt, in Form eigentlich des Guten, nämlich der Solarpaneelen, die zwischen die Felder gepflanzt werden und die auch die Bäume ersetzen sollen. Es droht eine Zwangsräumung. Plötzlich trifft alte Moderne oder altes Landleben, Tradition, auf die neue Moderne des ökologischen Bewusstseins. Und das ist eine spannende Konstellation.
Gut, mehr spoilern wir an der Stelle nicht. Bleiben noch in Europa, wechseln aber von Spanien oder Katalonien, je nachdem, wie man es politisch bewertet, nach Österreich.
Da sind wir jetzt kurz mal in der Nebenreihe, in den Encounters. Das ist diese Reihe, die der neue, noch immer relativ neue Berlinale künstlerische Leiter Carlo Chatrian, die er neu installiert hat und die auch ein bisschen so das ersetzt, was früher mal das Forum war. Das Forum ist eine traditionsreiche Sektion, die deutlich in Schwierigkeiten bekommt. Das ist, glaube ich, die allgemeine Wahrnehmung der Kollegen. Umso besser aber ist Encounters. Dort sind wirklich junge Regisseure und Regisseurinnen. Da ist das neue Kino auch ein bisschen das gewagtere und experimentellere Kino als im Wettbewerb. Und dieser Film Sonne, das ist ein Film, den man erstmal gar nicht ganz versteht. Die Regisseurin ist 22 Jahre alt. Das ist ihr erster langer fiktionaler Film. Sie hat schon einen langen Dokumentarfilm gemacht. Sie heißt Kurtwin Ayub, stammt aus kurdischen, österreichischen Kreisen, ist also in Österreich geboren, aufgewachsen. Und sie erzählt von ihrer Familie in einer Mischung aus Dokumentarfilm und Spielfilm. Sie erzählt auch von sich. Das spielt eine Schauspielerin. Ihre Eltern aber spielen die Eltern der Filmfigur. Und schon diese Mischung zwischen Realität und Fiktion ist hochspannend. Und das ist ein Film, der ist nicht rund, der hat Ecken und Kanten und der erzählt, wenn man so möchte, von einer Innenansicht des Bewusstseins von 22-Jährigen. Manchmal möchte man da nicht zu genau hinhören und hingucken, aber manchmal ist es auch ganz toll und es ist wie, dass man selber so einen Alice in Wonderland Achterbahnfahrt erlebt in diesem Film.
Und bevor ich Sie, Herr Suchsland, natürlich gleich fragen muss, ob Sie denn am Tag vor den Bären sowas wie einen Favoriten schon haben, es gibt noch einen dritten Film, über den Sie was erzählen wollten.
Das ist ein Film, der in mancher Hinsicht sogar mit dem wir begonnen haben, was zu tun hat. Der spielt nämlich auch auf dem Land. Das ist auch eine Mischung aus Fiktion und Dokumentarfilm. Insofern hat er auch mit Sonne etwas zu tun. Er spielt in China. Und er heißt Return to Dust auf Englisch. Das Chinesische wage ich mal besser nicht auszusprechen. Ist der vierte Film des Regisseurs Li Ruiyu-jun. Und er erzählt die Geschichte von zwei Außenseitern auf dem Land. Und es ist ein China-Bild, wie wir es lange nicht gesehen haben. Es erinnert eigentlich an das chinesische Kino vor 20, 30 Jahren. Damals die berühmte fünfte Generation von Leuten wie Zhang Yimou, der jetzt Olympia-Eröffnungsfeiern inszeniert. Und ist ja ein bisschen Arte Povera, sehr viel Sozialrealismus. Man sieht Menschen. Im einen Fall ist es eine Schauspielerin, die spielt eine Frau, die auf dem Land lebt, und dann gibt es einen Laien, der spielt einen älteren behinderten Mann, und die sind eben beides Außenseiter in dieser Dorfgemeinschaft, bekommen Schwierigkeiten mit dem Dorf, raufen sich zusammen, werden, es ist erst eine vermittelte Zwangsehe und dann werden sie ein wirkliches Liebespaar. Das ist sozusagen der harmonische Teil der Geschichte. Der unharmonische ist der, dass man hier ein China-Bild sieht, was sich vollkommen unterscheidet von dem offiziellen China-Bild. Wir sehen hier eine zurückgebliebene Landgesellschaft, alles ist dreckig, alles ist verrostet, alte Industrie, die Leute sind arm, sie hungern teilweise oder leben so am Rande des Existenzminimums. Und das hat eben nichts mit diesen neonglitzernden Kulissen, die uns sonst so aus dem ehemaligen Reich der Mitte überliefert werden, zu tun.
Ganz kurz zum Schluss, wirklich nur ein Titel, keine Begründung. Wer könnte einen Bären bekommen?
Ich hoffe, A-E-I-O-U von Nicolette Krebitz, einer der beiden deutschen Filme im Wettbewerb.
Kommt auf die große Wettliste bei uns in der Redaktion. Rüdiger Suchsland war das vom vorletzten Tag der Berlinale 2022. In Frankreich verewigen sich die Staatspräsidenten offenbar gern in kulturellen Projekten. François Mitterrand mit seinen Bibliotheks- und Museumsbauten ist dafür ein gutes Beispiel. Emmanuel Macron wollte nicht architektonisch nachziehen. Er versprach zu Beginn seiner Amtszeit aber erleichterten Zugang zu Bildung und Kultur, auch für weniger begütete Schichten, und eine neue Wissensoffensive, vor allem für die nachwachsenden Generationen. Vor allem von drei Projekten war bei ihm die Rede. Was ist daraus geworden? Eberhard Spreng mit dem Versuch einer Bilanz.
Mon projet politique, c'est un projet d'émancipation.
Mein politisches Vorhaben bedeutet Emanzipation. Diesen Satz sagte der französische Präsident vor 5 Jahren wiederholt und nahm sich drei große Kulturbaustellen vor. Die erste, die notorisch kurzen Öffnungszeiten der Bibliotheken. Der Präsident sagte 2017,
Nous avons 7100 bibliothèques en France.
Wir haben in Frankreich 7100 Bibliotheken. Durchschnittlich ist eine kommunale Bibliothek 40 Stunden in der Woche geöffnet. Ein Oberschüler oder Student kann eine Bibliothek gar nicht nutzen, die am Wochenende zu ist und in der Woche ab 18 Uhr.
Die Verlängerung von Öffnungszeiten, das bedeutet eigentlich mehr Stellen, längere Arbeitszeiten, mehr Ausgaben. Für die Kommunen, denn in deren Verantwortung liegen die Mediatheken. Im ersten Regierungsjahr Macrons reduzierte der Staat aber seine Zuschüsse für die Kommunen um 300 Millionen Euro und förderte stattdessen Pilotprojekte. Bei dem Schriftsteller Eric Orsena gab er zunächst einen Studienauftrag. Der konnte sich bei der Präsentation im Beisein Macrons im Februar 2018 eine Spitze nicht verkneifen. Um es gleich ganz klar zu sagen, ich habe mich unwohl dabei gefühlt, von den Bürgermeistern zu verlangen, dass sie das Geld ausgeben, das man ihnen gerade weggenommen hat. Zum Glück hat der Staat sich zu eigenen Ausgaben entschlossen. 8 Millionen investierte die französische Regierung jährlich in das Pilotprojekt für erweiterte Öffnungszeiten, an dem sich in den vergangenen Jahren über 600 Kommunen beteiligt haben. Aber Frankreich hat über 35.000, zum Teil sehr kleine Gemeinden. Die versprochene Demokratisierung des Zugangs zur schriftlichen Kultur ist das also nicht. Zweites Projekt, der Pass Culture. Macron sagte 2017,
alle Jugendlichen bekommen, wenn sie 18 werden, 500 Euro für die Kultur, um Bücher zu kaufen oder um ihnen Zugang zu kulturellen Veranstaltungen zu ermöglichen. Aber jeder von ihnen soll seinen eigenen Weg in die Kultur finden, selbst entscheiden.
Das taten sie dann auch, auf ihre Weise, allerdings mit den letztlich auf 300 Euro pro Person eingedampften Fördermitteln. 84% gaben die 18-Jährigen für Druckwerke aus und davon entfielen 71% auf Mangas. Regale mit den japanischen Comics waren schnell leergefegt. Aus dem Pass Culture wurde der Pass Manga, wie Medien spöttelten. Herzstück des seit Anfang 2019 zunächst in einer Pilotphase laufenden Projekts war die vom Kulturministerium in Auftrag gegebene App, und die führte die Nutzerinnen und Nutzer mitunter an ihnen noch unbekannte Orte, wie ein Pariser Buchhändler feststellte. Man merkt, dass einige Nutzer nie in einem Buchladen waren und zuerst dachten, das seien nur Abholstellen für Waren, die sie in der App gefunden hatten. Es ist sehr positiv zu verzeichnen, dass sie jetzt immerhin wissen, was eine Buchhandlung ist. Den französischen Staat haben Lernerfolge wie dieser im vergangenen Jahr 122 Millionen gekostet. Im laufenden Jahr sind 244 Millionen für den Pass Culture vorgesehen. Der Pass Culture, der bislang etwas über 3,3 Millionen Nutzer verzeichnet, eine populistische Maßnahme mit noch offenem Ausgang. Das dickste Brett aber ist die Besteuerung der großen Internetriesen wie Google, Amazon, Facebook und Apple, die GAFA. 2017 sagte der Präsident:
Dieser Bereich ist heute ein Dschungel. Es gibt kein globales Digitalrecht. Und diese GAFA entscheiden alles allein. Wir brauchen eine europäische Regulierung. Und auch die GAFA müssen an der Finanzierung von Kultur beteiligt werden.
Mit dem ehemaligen amerikanischen Präsidenten Trump hat Macron die offene Konfrontation nicht gescheut, als er einen französischen Alleingang bei der Besteuerung der Internetgiganten beschloss. Seit dem März 2019 werden deren französische Umsätze mit 3% belegt. Im vergangenen Jahr wurde eine Einigung auf der Ebene der G7-Staaten möglich. Ziel ist eine Mindeststeuer von 15%. Das französische Engagement in dieser Frage ist unbestreitbar. Macrons GAFA-Pläne, ein laufender Prozess, bei dem sich erste Erfolge nicht leugnen lassen.
Eine Kulturbilanz in Sachen Emmanuel Macron, Ebert Spreng war das. Vor den morgigen Bund-Länder-Gesprächen fordern Verbände, die Corona-Regeln auch im Kulturbereich zu lockern. Mehr dazu weiß Enne Seidel, sie hat die Kulturmeldungen.
Zum Wort gemeldet haben sich der Deutsche Bühnenverein und der Deutsche Musikrat. Beide fordern Bund und Länder dazu auf, die Kulturbranche bei den morgigen Gesprächen nicht zu vergessen. Wenn jetzt über Lockerungen für Einzelhandel und Gastronomie geredet werde, dürfe die Kultur nicht fehlen, so Carsten Broster, Präsident des Deutschen Bühnenvereins. Auch die Zugangsbeschränkungen für Theatervorstellungen und Konzerte müssten möglichst bald gelockert werden. Angesichts der Pandemielage sei das möglich und auch nötig, um die kulturelle Grundversorgung zu sichern. Zudem warnt der Bühnenverein davor, die Sitzplätze pro Vorstellung pauschal zu begrenzen. Sowohl der Bühnenverein als auch der Musikrat fordern außerdem, die finanziellen Hilfen für die Kulturbranche so lange zu verlängern, bis diese nicht mehr darauf angewiesen sei. Das Bonner Haus der Geschichte muss ein gut gehütetes Geheimnis verraten. Den Namen des Verkäufers des sogenannten Schabowski-Zettels. Das hat das Verwaltungsgericht Köln entschieden, nachdem ein Journalist der Bild-Zeitung geklagt hatte. Es geht um den Notizzettel, den SED-Funktionär Günther Schabowski vor sich liegen hatte, als er am 9. November 1989 auf einer Pressekonferenz Reisefreiheit für die DDR-Bürger verkündete und damit den Fall der Mauer auslöste. Das Haus der Geschichte in Bonn hat den Zettel 2015 gekauft. Der Verkäufer wollte anonym bleiben. Das Kölner Gericht hat nun aber das Informationsinteresse der Presse höher bewertet als die Interessen des Verkäufers. Daher die Entscheidung, dass das Museum den Namen preisgeben muss. Das Haus der Geschichte hatte argumentiert, wenn Verkäufer nicht anonym bleiben könnten, würden viele Ankäufe vielleicht gar nicht zustande kommen. Auch der Schabowski-Zettel wäre womöglich für immer in einer Privatsammlung verschwunden, wenn das Museum dem Verkäufer damals nicht Anonymität zugesichert hätte. Der Duden reagiert auf Kritik und hat die Einträge zu den Wörtern Jude und Jüdin auf seiner Internetseite geändert. Bisher hatte der Duden darauf hingewiesen, dass diese Wörter als diskriminierend empfunden werden können und alternative Formulierungen vorgeschlagen, wie zum Beispiel jüdische Menschen oder Menschen jüdischen Glaubens. Aus der jüdischen Gemeinschaft hatte es daran zuletzt viel Kritik gegeben. Jüdinnen und Juden hatten gefordert, auch als solche bezeichnet zu werden. Das Wort Jude sei weder ein Schimpfwort noch diskriminierend, sagte etwa Josef Schuster, Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland. Es sei vielmehr eine Bezeichnung, die Augenhöhe signalisiere, genau wie Katholik oder Protestant. Die Duden-Redaktion hat die Kritik offensichtlich ernst genommen. Wer jetzt im Online-Duden Jüdin oder Jude eingibt, findet dort den Hinweis, dass diese Wörter heute völlig selbstverständlich verwendet und nicht als problematisch empfunden würden. Die Leipziger Buchmesse wurde in diesem Jahr erneut abgesagt. Das Gastland Portugal will seine Literatur aber trotzdem in Leipzig vorstellen. Das haben die Programmverantwortlichen heute mitgeteilt. Geplant seien Lesungen mit Autorinnen und Autoren, außerdem Aktionen in Buchhandlungen. Durchaus verständlich, denn im Vorfeld der Buchmesse sind mehr als 50 portugiesische Bücher neu auf Deutsch erschienen oder werden noch erscheinen. Und die müssen nun ja auch vermarktet werden. Zumal Portugal eigentlich schon im vergangenen Jahr Gastland der Buchmesse sein sollte. Es ist also bereits die zweite Absage für das Literaturland Portugal.
Auch das war Kultur heute. Nach uns die Nachrichten, dann kommt Sandra Schulz mit den Informationen am Abend. Ein Thema bei ihr, der Bundeskanzler am ziemlich langen Tisch von Wladimir Putin in Moskau. Mein Name ist Stefan Koldehoff, im Namen aller Beteiligten. Danke fürs Zuhören und fürs Weiterhören.